Ja, ich muss immer ein bisschen aufpassen, dass ich nicht in den Beamer reinlaufe. Wenn alles klappt, haben wir nächste Woche einen neuen Beamer, aber bis dahin müssen wir noch ein bisschen improvisieren. Ja, der Text für die heutige Predigt stammt aus dem Markus-Evangelium, dem 8. Kapitel. Da war ich schon in die Fernbedienung. Und da lese ich mal draus vor. Danach erklärte Jesus seinen Jüngern zum ersten Mal, was Gott mit ihm vorhatte. Der Menschensohn wird viel leiden müssen. Die Ratsältesten, die führenden Priester und die Schriftgelehrten werden ihn als Verbrecher behandeln. Sie werden ihn hinrichten lassen, aber nach 3 Tagen wird er vom Tod auferstehen. Das sagte er ihnen ganz offen. Da nahm Petrus ihn zur Seite und fing an, ihm das auszureden. Aber Jesus drehte sich um, sah seine Jünger an und wies Petrus streng zurecht. Geh weg von mir, Satan. Dir geht es nicht um das, was Gott will, sondern um das, was Menschen wollen. Wer eine ganz alte Bibelübersetzung hat, der hat sich vielleicht darüber gewundert, dass im Alten Testament ganz oft von den Kindern Israels die Rede ist. Kann sich einer an diesen Terminus erinnern? In der Bibel mal gefunden? Die Kinder Israels, die irgendwo hinziehen. Und da fragt man sich ja, wer sind die Kinder Israels? Haben die so einen Kindergarten bei sich geführt? Und ganz, weil das so wichtig ist, weil die Ersten das waren, die einen Kindergarten hatten, ist das dauernd erwähnt worden. Nein, die Sache ist so, dass das ein Terminus ist, Sohn von etwas, Kind von etwas zu sein. Das ist ein Terminus, um die Abstammung zu erklären. Das heißt also, Bnei Israel, Söhne Israels, Kinder Israels, das bedeutet einfach nur, das sind Israeliten. Von Israeliten geboren und deswegen Israeliten. Ähnlich wird auch an anderer Stelle von dem Sohn Adams geredet. Wobei Adam gar nicht so richtig nur einfach nur ein Name ist, wie es in unserer Kultur heutzutage ist, sondern ein Sohn Adams. Adam heißt eigentlich Erdling. Und der Sohn eines Erdlings, da kommt man sich so ein bisschen in Science-Fiction-Geschichten versetzt, der Sohn eines Erdlings ist also auch ein Erdling, ein Mensch. Im Gegensatz vielleicht zu Engeln, Dämonen, Tieren, Außerirdischen. Nee, Außerirdische kommen in der Bibel, glaube ich, nicht vor. Okay, also, Menschensohn ist also ein Mensch. Allerdings gibt es auch noch eine besondere Art von Menschensohn, eine besondere Verwendung davon. Und die gibt es eigentlich richtig nur ein einziges Mal, nämlich im Propheten Daniel. Der Prophet Daniel berichtet von einem besonderen Menschensohn und er leitet das damit ein, dass er zunächst eine Vision hat, wo er von 4 mächtigen Raubtieren spricht, die aus dem Chaosmeer emporsteigen. Und diese 4 mächtigen Raubtiere sind Symbole für 4 große antike Weltreiche. Und dann erscheint in seiner Vision Gott als Weltenrichter, der über diese Mächte richtet und dann seine Macht einer neuen Gestalt übergibt. Und im Gegensatz zu diesen 4 raubtierartigen Fantasiewesen wird diese neue Person so beschrieben. Danach sah ich in meiner Vision einen, der aussah wie der Sohn eines Menschen. Er kam mit den Wolken heran und wurde vor den Thron des Uralten geführt. Der verlieh ihm Macht, Ehre und Herrschaft. Und die Menschen aller Nationen, Völker und Sprachen unterwarfen sich ihm. Seine Macht ist ewig und unvergänglich. Seine Herrschaft wird niemals aufhören. Und das ist der spezielle Menschensohn. Und darum geht es heute ein bisschen. Und mein erster Gedanke ist der Weg des Menschensohns. Die Deutung dieser Textstelle aus Daniel ist, dass Gott, nachdem er sich die antiken Reiche vorgeknöpft hat und sie aufgrund ihrer gottlosen Taten richtet, dass nachdem Gott also diese 4 Weltreiche richtet, dass seine Macht auf einen neuen Herrscher übertragen wird. Und dieser Herrscher soll im Namen Gottes in Gerechtigkeit das Reich Gottes errichten. Der auf diese spezielle Art und Weise verwandte Terminus Menschensohn wird allerdings sonst im Alten Testament nicht nochmal verwendet. was auch daran liegt, dass das Buch Daniel eins der letzten Bücher des Alten Testamentes ist, also vom Herstellungszeitpunkt, und deswegen also auch gar nicht mehr so großartig Daniel noch weiter aufgenommen worden ist, also der Menschensohn. In der nachtestamentlichen Zeit, also in der Zeit nach Verfassung des Alten Testaments und bis zu Jesus hin, wurde anscheinend dieser Terminus in jüdischen Schriften verwendet, um den von Gott Auserwählten zu beschreiben, nämlich den Messias. Und vielleicht greift Jesus hier, wenn er sich selbst als Menschensohn bezeichnet, auf eine schon bestehende mündliche Tradition seiner Zeit zurück, in der Menschensohn der ist, der im Auftrag Gottes kommt. Und dieser Menschensohn ist ja gekommen, um über die gottlosen Mächte und Reiche, also die Römer, jetzt in der Situation der damaligen Juden, über die zu herrschen. Und auf das Kommen dieses Messiases wurden im Grunde genommen alle frommen und patriotischen Wunschvorstellungen projiziert, die in der damaligen Zeit gang und gäbe waren. Von den Pharisäern wurde das sicherlich alles viel religiöser dargestellt. Von denen, die freiheitlich patriotisch waren, wurde das eher politisch dargestellt. Aber es war klar, dieser Menschensohn, der Messias, wenn der kommt, dann ändert sich alles zum Besseren. Und wessen Besseres das ist, das war halt für viele vieldeutig. Und es ist natürlich auch klar, dass es mit diesem Menschensohn, der mit der Kraft Gottes ausgestattet ist, es keine Niederlagen und keine Demütigungen mehr durch Römer oder andere Weltreiche geben wird, sondern dass Israel durch diesen Menschensohn zu einer nie dagewesenen Glorie aufsteigen wird. Denn sein Gott, Israels Gott, wird sich endlich offenbaren als der eine und gewaltige Herrscher, vor dem alle anderen Götter sich im Grunde genommen als Götzen offenbaren. Und jetzt sagt Jesus zu seinen Anhängern, dass der Menschensohn in die Hände der Feinde fallen soll, anstelle sie zu besiegen. So haben die Jünger, so hat Petrus sich das gar nicht vorgestellt. Das geht genau entgegen aller Hoffnungen, aller Träume, aller Wünsche, aller Sehnsüchte, die Petrus und seine Freunde haben. Und Petrus ist ein Mann der Tat, der nicht lange fackelt, und er zieht Jesus beiseite und versucht, ihm das auszureden. Ich meine, Demut und Barmherzigkeit in allen Ehren, aber die Herrlichkeit des Messias, die sollte ja wohl nicht darunter leiden. Man kann ja schon seinen Feinden vergeben, aber erst nachdem man ihnen gezeigt hat, wo der Hammer hängt. Jesus reagiert auf diesen Versuch des Petrus ziemlich unwirsch. Und zu sagen, du bist wie der Teufel, hau ab, du willst nicht das, was Gott will, das ist schon eine ziemlich heftige Ermahnung. Und diese Ermahnung ist deswegen so heftig, weil es hier um etwas absolut super Wichtiges, Grundsätzliches geht. Etwas, was niemals eigentlich seinen Jüngern, seinen Anhängern, seinen Nachfolgenden in irgendeiner Weise in den falschen Hals geraten soll. Nämlich wer Macht, Ruhm und Ehre sucht, der ist bei Jesus falsch. Und damit komme ich zu meinem zweiten Gedanken, der Weg des Kreuzes. Sicherlich ist Petrus nicht der Einzige, der von Jesus das Errichten eines Großreiches und damit auch, ganz ehrlich, einen kleinen materiellen Vorteil erhofft. Man kann das erahnen, zum Beispiel, wenn die Evangelisten davon berichten, dass nach einer Brotvermehrung das ganze Volk ihn zum König krönen will. Da kann man sehen, mit dem Messias wurde nicht nur die Hoffnung verknüpft, dass da was Außergewöhnliches, Gottmäßiges passiert und alle voll fromm werden, sondern dass sich das Leben, das alltägliche Leben, Nahrung, Geld, Bedürfnisse, dass all das sich zum Besseren wenden würde. Und damit die Menschen sich nicht im Nachhinein betrogen fühlen, darum macht Jesus ihnen klar, dass sein Weg ein anderer ist. Und darum versucht er auch die Konsequenzen, die in seiner eigenen persönlichen Leidensankündigung bestehen, diese Konsequenzen seinen Jüngern zu erläutern. Dann rief Jesus das Volk und seine Jünger zu sich. Er sagte, wer mir folgen will, darf nicht an seinem Leben hängen. Er muss sein Kreuz auf sich nehmen und mir auf meinem Weg folgen. Wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Aber wer sein Leben verliert, weil er an mich und die gute Nachricht glaubt, wird es retten. Was nützt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber sein Leben dabei verliert? Was kann ein Mensch einsetzen, um sein Leben dafür einzutauschen? Reichtum, Ruhm und Ehre, das sind tolle Sachen. Und da verzichtet keiner gerne drauf. Und ich denke, alle Menschen wollen zumindest ein kleines Stück davon haben. Heutzutage in der Internetzeit redet man von den 5 Minuten Ruhm und Ehre, die wenigstens jeder Mensch erreichen kann, indem er ein außergewöhnliches Selfie schießt, ein besonders blödes YouTube-Video hinstellt oder irgendwas macht, mit denen er in die Medien kommt und wenigstens mal für 5 Minuten Ruhm und Ehre hat, auch wenn danach der Shitstorm über ihn losbricht. Für diese Dinge sind zu allen Zeiten der Menschheitsgeschichte, denke ich, Leute freiwillig in den Krieg gezogen. Für Reichtum, Ruhm und Ehre. Damit sind sie immer gelockt worden. Damit sind auch die Kreuzzügler gelockt worden. Letzten Endes mit Reichtum, Ruhm und Ehre. Und die Fürsten und Mächtigen dieser Welt haben mit Reichtum, Ruhm und Ehre, die sie für sich selber suchten, auch immer ihre Heerscharen mitgelockt. Manchmal mit Versprechungen und manchmal mit Gewalt. Und wenn wir ehrlich sind, für Reichtum, Ruhm und Ehre sind in dieser Welt auch die jämmerlichsten und erbärmlichsten Taten geschehen, derer wir Menschen uns bezichtigen können. Und das nicht nur in unserer Vergangenheit, das geht bis in unsere heutige Zeit. Und die Frage ist, was würde denn so ein neues, allgewaltiges, jüdisch geprägtes Weltreich ändern in dieser Welt? Was bleibt es den Menschen, die bei diesem Weltreich mitarbeiten? Wenn sie die ganze Welt gewinnen, alle Städte erobern, alle Reiche erobern, alles besiegen und unterdrücken, was bleibt ihnen am Ende, wenn sie doch sterblich sind? Und wenn sie doch am Ende alle irgendwo in irgendein Grab fallen und das letzte Hemd hat keine Taschen, auch wenn es aus Goldfäden genäht ist. Das ist die Frage, die Jesus stellt. Wie ist denn das mit diesem Weltreich? Wie wäre es denn, wenn ein Mensch die ganze Welt gewinnt und dann letzten Endes doch sterblich ist? Alles Gold, alle Macht dieser Welt kann einem kein Leben kaufen. Auch die königlichen Cäsaren in Rom sind sterblich. Einer nach dem anderen, der göttliche Augustus, schon lange Asche. Jesus versucht, das deutlich zu machen, dass sein Blick ein viel weiterer ist, dass es nicht darum geht, eine neue Weltmacht zu gründen, sondern dass es eigentlich um eine grundsätzliche Situation der Menschheit geht. Alle, die auf ein neues Weltreich, auf Ruhm, auf Ehre, auf Karriere spekulieren, liegen falsch. Und damit das bei seinen Zuhörern wirklich 100% ankommt und sie nicht noch irgendwo versteckt irgendwie so ein kleines bisschen Hoffnung haben, dass so ein bisschen Kohle vielleicht doch dabei rausspringen könnte und so ein bisschen Ruhm und Anerkennung und wenigstens ein kleines Krönchen, darum versucht Jesus das Ganze mit einem Paradoxon deutlich zu machen, indem er sagt, wer nach menschlichen Maßstäben Sicherheit sucht, der wird nicht auf der sicheren Seite sein, sondern wird sein Leben verlieren. Und wer nach menschlichen Maßstäben sein Leben riskiert für so eine windige Sache wie das Reich Gottes, so wie Jesus es versteht, der wird am Ende sein Leben gewinnen. Und es liegt eine große Gefahr drin, den göttlichen Willen und die Suche nach Weltmacht, nach Ruhm und Ehre miteinander zu verbinden und ein heiliges, göttliches Reich deutscher Nationen oder wessen immer Nationen zu gründen. Das ist eine Versuchung für uns Christen gewesen. Und mit der konstantinischen Wende wurden im Grunde genommen meiner Meinung nach auch diese beiden Elemente miteinander verbunden. Das Element des Glaubens, des Glaubensreiches und das Element von Ruhm, Ehre und Macht. Aber Jesus sagt, so möchte ich das nicht, sondern ich möchte, dass ihr bereit seid, das Kreuz auf euch zu nehmen. Und ich glaube, dass damit nicht gemeint ist, dass jeder von uns gucken soll, wie er innerhalb der nächsten Zeit gekreuzigt werden kann, sondern dass es darum geht, dass jeder von uns sich damit abfinden muss, dass der Weg mit Jesus kein Weg zu Ruhm und Ehre ist. Und das führt Jesus nochmal ein Stückchen deutlicher aus. Und das ist mein dritter Gedanke, der Weg in die Ewigkeit. Da sagt Jesus, denn es gilt, wer sich schämt, anstatt zu mir und meinen Worten zu stehen, vor dieser treulosen und schuldbeladenen Generation soll wissen, der Menschensohn wird sich auch für ihn schämen, wenn er wiederkommt in der Herrlichkeit seines Vaters und mit den heiligen Engeln. Es ist so, wir Menschen wollen anerkannt sein. Wir brauchen eigentlich Anerkennung für unsere geistliche Gesundheit. Einem Kind, das du dauernd nur sagst, du bist nichts, du kannst nichts, aus dir wird niemals was, so ein Kind wird kaputt gehen in seiner Seele. Wir brauchen das, wir brauchen Anerkennung. Wir sind einfach so gebaut. Von daher ist Anerkennung, ja, und auch Ruhm und Ehre im Grunde genommen nichts Schlimmes. Und damals in der orientalischen Welt war das gerade wichtig. Da kannte in den Dörfern jeder jeder. Jeder redete über jeden und da war es wichtig, was die Leute im Dorf über einen redeten. Wenn man wo was kaufen wollte, was für einen Preis man bekam, wie man in der Synagoge angesehen, all das war abhängig davon, wie die Leute über einen dachten. Da konnte man sich nicht rausstellen und sagen, hey Leute, mit euch habe ich auf einmal nichts mehr zu tun. Man wollte ja vielleicht noch seine Kinder mit Kindern von anderen Leuten verheiraten. Man wollte ja vielleicht noch irgendeinen Geschäftsabschluss machen. Man war ja aufeinander angewiesen. Weil es also für uns Menschen so schwer ist, zu ignorieren, was andere von uns denken, gibt Jesus seinen Jüngern, seinen Anhängern eine Hilfe. Er sagt nicht einfach so, lasst euch egal sein, was andere von euch denken, sondern er versucht, einen neuen Blickwinkel zu finden für uns. Und der Blickwinkel ist der, dass er sagt, wer sind denn die, von denen du dich beurteilen lässt? Sind das wirklich Leute, wo du sagen kannst, das sind Leute, die haben das Recht, über dich zu urteilen? Das sind Leute, die moralisch so integer sind, dass sie über deine Moral urteilen können? Das sind Leute, die so schlau sind, dass sie über deine Handlung urteilen können? Und wir sind heute in einer Zeit, in der wir meiner Meinung nach sehen, dass ganz, ganz schnell Meinungen gemacht werden in unserer Gesellschaft. Aber ich glaube, wenn wir mal genauer nachgucken, dann werden wir feststellen, dass so manche der Meinungen, die gemacht werden, gar nicht gemacht werden, wirklich um das Beste für alle zu suchen, sondern zum Teil um den Vorteil von wenigen Gruppen zu suchen. Ganz, ganz viele Dinge in unseren Meinungen sind letzten Endes stammen aus der Werbung. Woher kommen diese Gedanken, dass wir alle muskulös, jung, gut aussehen, topfit und mit irgendwelchen teuren Sachen ausgestattet sein müssen? Woher kommen diese Meinungen? Woher kommt das, dass Kinder denken, dass dicke Kinder doof sind und dass man sie deswegen dissen kann? Woher kommt das? Kommt das wirklich, weil es irgendwo eine moralisch angemessene Instanz gibt, die sich aus sehr wohl überlegten Gründen gesagt hat, okay, dicke Kinder sind doof? Oder Kinder, die keine Markenklamotten haben, sind doof? Und das ist der Blick, den Jesus hier versucht reinzubringen, wenn er sagt, wenn er redet von diesen treulosen, schuldbeladenen Generationen. Damit macht er deutlich, die Leute, von denen wir unser Wohlbefinden, unser seelisches Wohlbefinden abhängig machen, indem wir sie beurteilen lassen, wer wir sind, wie wir sind und wie viel wir wert sind. Haben die wirklich die moralische Integrität, die Weisheit, das wirklich angemessen zu vertreten? Oder ist nicht ein Großteil der Meinungen, die irgendwelche Menschen kundtun und über uns kundtun, nichts anderes wie Bullshit? Nicht mehr und nicht weniger. Und damit macht Jesus deutlich, wenn ihr Ruhm und Ehre haben wollt, wenn ihr anerkannt sein wollt, dann überlegt euch von wem. Es geht nicht darum, dass ihr von niemandem anerkannt werdet, dass niemand euch mag, dass niemand euch toll findet, sondern überlegt euch, von wem wollt ihr das? Wollt ihr das von irgendwelchen Medien, die irgendwelche Meinungen verkünden, damit andere Leute Geld daran haben und Profit machen? Oder wollt ihr vor Gott angesehen sein? Und das ist die Frage, die sich uns stellt. Bei wem sind wir letztlich verankert? Lange, lange Jahre war es in Europa so, dass wer zur Kirche gehörte, zum Establishment gehörte, weil die Kirche ein wichtiger Machtfaktor in unserer Gesellschaft war. Das heißt, wer aus der Kirche herausfiel, verlor im Grunde genommen auch sein gutes Ansehen in der Gesellschaft. Zur Kirche gehören war über lange, lange Zeit toll. Pfarrer zu sein war toll. Ey, wenn du Kindern gesagt hast, der Pfarrer kommt gleich, ne? Die Kinder, oh. Ja, die Zeiten sind vorbei. Manchmal denke ich leider. Manchmal denke ich vielleicht besser so. Wir leben jetzt in einem gesellschaftlichen Umbruch, wo wir ganz deutlich wahrnehmen können, dass es nicht mehr toll ist, zur Kirche zu gehören. Sondern dass man sich unter Umständen rechtfertigen muss davor, dass man zu so einem albernen Laden noch dazugehört. Dass man vielleicht diesen Laden sogar noch mitfinanziert, indem man so dumm ist und Kirchensteuer zahlt. Wir erleben also, dass während es über lange, lange Zeit eine einfache Sache war, zu sagen, ich war Sonntag im Gottesdienst und Leute dann schlechtes Gewissen bekamen, weil sie sich dachten, oh, ich war nicht im Gottesdienst, dass es heute andersrum ist, dass wir uns rechtfertigen müssen dafür, dass wir vielleicht im Gottesdienst waren. Oder dass wir Kinder taufen. Oder dass wir meinen, dass die 10 Gebote irgendeine Relevanz haben. Besonders diese vollkommen absurden Gebote, du sollst die Ehe nicht brechen, du sollst nicht lügen und du sollst nicht gierig sein. Die Gier ist doch gut, haben wir doch alle gehört. Das heißt, wir leben in einer Zeit, in der wir uns langsam anfreunden müssen damit, dass das, was damals zur Zeit Jesu relevant war, für uns wieder relevant wird. Sich zu Gott zu bekennen, kann unter Umständen bedeuten, dass unser Ansehen in dieser Welt sinkt. Und damit müssen wir leben. Und ich muss ganz ehrlich sagen, und damit bin ich echt am Ende dieser Predigt, die, glaube ich, länger ist, als ich wollte, aber ich habe mein Leben lang vor diesem Text Schiss gehabt. Weil ich so aufgewachsen und erzogen worden bin, was denken die Leute? Das war meinen Eltern super wichtig. Und irgendwie ist das in mir auch drin. Jetzt ist es aber so, dass ich so ein Chaot bin, dass ich das ganz, ganz selten hinkriege. Das heißt, sagen wir mal so, 70% meines Lebens denke ich, ah, scheiß drauf, mir vollkommen egal, weil ich kriege das ja eh nicht hin, ich mache einfach, was ich mache. Und dadurch sieht es vielleicht so aus, als wenn ich vollkommen unabhängig wäre davon, was Leute von mir denken. Aber das stimmt gar nicht, das ist sozusagen nur diese verzweifelte Reaktion darauf, ich kriege das sowieso nicht gebacken hin, irgendwie angemessen auszusehen. Und 30% meines Lebens kommt diese Angst durch und dann habe ich Angst zu sagen, was ich denke. Auch was ich als Christ denke. Und deswegen hat mich dieser Satz, diese Stelle immer Angst gemacht. Ja, was bedeutet das, wenn Jesus sagt, du hast dich geschämt, ich schäme mich auch. Es gibt unterschiedliche Auslegungen. Die einen sagen, tja, Gott will ich nicht. Die anderen Auslegungen sagen, naja, ein Christ halt im Himmel zwar schon Platz, aber den ganz hinten links. Wobei ich vermute, dass hinten links immer noch auch noch gar nicht schlecht ist. Aber Petrus, der hier als Gegner Gottes dargestellt wird, den Jesus vor allen vollkommen abkanzelt. Was ist aus Petrus geworden? Er hat den Gekreuzigten verkündigt, sein ganzes Leben lang. Durch Gottes Gnade, durch die Kraft des Heiligen Geistes, wie auch immer, ist Petrus den Weg gegangen mit Jesus. Und da hoffe ich, dass Jesus das auch bei mir macht. Obwohl ich vielleicht auch so kompliziert und schwierig bin und so ängstlich bin und anstelle von Petrus vielleicht genauso reagiert hätte. Und das ist die Hoffnung, die ich euch mitgeben möchte. Dieser Text klingt vielleicht ein bisschen gruselig und das ist er auch, weil er von sehr ernsten und schwierigen Dingen die Rede ist. Aber ich glaube, mit der Kraft und der Gnade Gottes können wir die Dinge tun, die notwendig und wichtig sind. Denn wenn wir davon reden, dass Gott uns retten möchte, dass Gott alles für uns getan hat, dann heißt das alles. Und bis auf den heutigen Tag, wie auch immer die Gesellschaft sich hin und her wendet, hat Gott immer noch die Kraft, uns zu retten, uns zu erlösen und bei uns zu sein. Und davon handelt das nächste Lied, Mighty to Save.